Herr, ich komme zu dir mit allem, was mich bewegt. Dir sind meine Sorgen nicht verborgen. Gib du mir ein neues, ein ungeteiltes Herz, füll mich mit deinem Geist. Das Lied ist wie eine Auslegung zu dem Predigtext aus Römer 8, den wir jetzt hören. Dort schreibt der Apostel Paulus: Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Nein, liebe Gemeinde, das ist heute noch nicht das Pfingstfest. Erst am nächsten Sonntag ist es soweit. Dann wird wie jedes Jahr gefeiert, dass Gott den Heiligen Geist über sein Volk legt. An Pfingsten geht es um die Geburtsstunde der Kirche. Es geht um die Gemeinde im Wesentlichen, im Zentrum. Gott schafft Kirche, schafft Gemeinde. Und hier aber vorweg ein Aspekt des Heiligen Geistes, der genauso zum Klingen gebracht werden muss. Und deswegen ist es gut, dass die Perikopenordnung von 1958 den Text hier hingesetzt hat, eine Woche vor Pfingsten. Denn hier geht es um das Wirken des Heiligen Geistes an jedem Einzelnen persönlich. Eines ist ja klar, der Heilige Geist hat nichts mit einer frommen Geisterstunde oder Ähnlichem zu tun. Der Heilige Geist ist kein Gespenst, das irgendwo herumspukt und sich nicht greifen lässt. Im Gegenteil, wenn das Neue Testament von Gottes Geist redet, dann geht es gerade nicht um etwas Diffuses, sondern um etwas Verlässliches. Gott lässt uns nicht allein. Gott bleibt dran an uns, deshalb wohnt er in uns, wie Paulus es einmal sagt. Deshalb lebt er in uns, begleitet uns durch unseren Alltag. Ja, das gibt es schon. Augenblicke, Lebensumstände, in denen wir sehr speziell und ganz besonders zu spüren bekommen, dass Gottes Geist wirkt. Das kann in einem Gottesdienst sein oder in einem Gespräch. Manchmal auch in großen oder kleinen Wundern, wo wir uns die Augen reiben und ins Staunen kommen. Vielleicht sogar, wenn von jetzt auf gleich etwas passiert, chronische Schmerzen geheilt werden oder ähnliches. Aber wenn das Neue Testament vom Geist Gottes redet, dann geht es gar nicht vorrangig um spezielle Einzelerfahrungen, sondern vor allem um Verlässlichkeit, um Konstanz. Und in drei Richtungen bringt Paulus hier zum Ausdruck, wie sich diese Verlässlichkeit, diese Konstanz auswirkt im Leben. Was es heißt, dass Gott verlässlich an uns dran ist und in uns wohnt. Das Erste, der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Schwach zu sein, Schwäche zu erleben, abzuschwächeln, wie man es vielleicht bei einem Aufstieg in einer Bergtour sagt, wenn die Pumpe ausgeht. Das kennt jeder von uns. Eine körperliche Erfahrung ist das, aber auch seelisch erleben wir es, wenn wir schwach werden und nicht mehr können, ausgebrannt, ausgepumpt sind, wenn der Schwung draußen ist. Und es gibt dabei auch noch eine ganz besondere Form von Schwachheit, eine scheinbare Stärke, etwa wenn der Dreijährige ruft, lass mich, ich kann's allein. Oder der Jugendliche, wie sagte man früher zu ihnen, der Halbstarke, der seine vermeintliche Stärke und Unabhängigkeit demonstrativ zur Schau stellt. Oder auch die 80-Jährige, die sagt, ich kann alles noch alleine, ich bin auf keine fremde Hilfe angewiesen und sich dabei etwas vormacht. Keine Frage, es ist gut, wenn Menschen selbstständig sind und auch Verantwortung übernehmen. Selbstständig ist okay, aber schwierig wird es nur, wenn wir meinen, wir könnten unser ganzes Leben ohne Hilfe meistern. Sei es Hilfe von Menschen oder Hilfe von Gott. Und dann wird vermeintliche Stärke zur Lebenslüge. Dagegen steht das Wort von Paulus, der Heilige Geist hilft uns auf. So will Gott verlässlich in unserem Leben wirken. Und nehmen wir das ganz plastisch. Da sitzt jemand zusammengekauert auf einer Bank, schwach und elend, kann nicht mehr. Und dann kommt einer und streckt ihm die Hand entgegen und sagt, komm, ich helfe dir auf die Beine. Und vielleicht hebt sich dann der Kopf mühsam, du willst mir helfen? Wissen Sie, das ist das Erste, was der Heilige Geist wirkt. Er lenkt unseren Blick weg von unserer Schwachheit hin auf Jesus. Und das hört sich vermeintlich gering an. Aber dieser Blick auf unseren auferstandenen Herrn kehrt das ganze Leben um. Martin Luther sprach immer wieder von dem in sich verkrümmten Menschen, der meint, er käme allein zurecht, der sich nicht helfen lässt. Glaube ist, so sagt Luther, Glaube ist, sich von Gott aufrichten lassen. Raus aus der Verkrümmung, in die ausgestreckte Hand einschlagen. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Wir haben sie alle im Ohr, auch jene Bewegung in unserer Kirche, charismatische Bewegung, Pfingstkirchen. Da ist sicher sehr viel Gutes dran, aber ich frage mich, ist das eigentlich dort noch die zentrale Botschaft, der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf? Das ist was ganz Unspektakuläres, etwas ganz Kleines, aber das Erste und Zentrale, Gott hilft uns, damit wir aufgerichtet werden. Er hilft uns, damit wir glauben lernen, Vertrauen lernen. Der Heilige Geist wirkt neues Vertrauen. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf, sodass wir wieder den Kopf anheben und Hilfe annehmen können. Lass Gott für dich da sein, hat mal jemand ganz klug formuliert, was Glauben heißt. Glauben heißt, Gott für sich da sein lassen. Und der Geist hilft uns darin, zweitens, er vertritt uns vor Gott. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Gott, vor dem doch unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Inneren ihm sagen will. Gott spricht zu Gott, indem er in uns gleichzeitig wohnt. Was für ein Gedanke! Denn so wie es vor Gott angemessen ist, liegt der Geist Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. So heißt der zweite Teil einer neueren Übersetzung. Jetzt hilft nur noch beten, stand vor wenigen Wochen auf der Titelseite der Bild-Zeitung. Ich habe sie ja nur beim Bäcker gesehen. Und es ging damals um den drohenden Abstieg eines Fußballvereins. Jetzt hilft nur noch beten. Naja, dachte ich, dürfen wir das eigentlich? Sind denn alle Gebete legitim? Und ich stellte mir vor, wie im Stadion aus beiden Fankurven genau gegenteilige Gebete in den Nachthimmel aufsteigen. Welche Gebete sind eigentlich erlaubt und welche nicht? Ist es bereits legitim zu beten, nur weil das jetzt unser Wunsch ist? Obwohl dieser Wunsch vielleicht genau den Wunsch des Gegenübers ausschließt und ins Gegenteil konterkariert. Mich hat das nachdenklich gestimmt und ich fragte mich, welche von meinen Gebeten sind denn legitim? Und wofür genau sollen wir beten? Jetzt hilft nur beten. Ich erinnerte mich an dieselbe Überschrift, die vor Jahren schon einmal in der Bild-Zeitung auftauchte. Damals wollten die Redakteure wohl ihre Ratlosigkeit gegenüber einer besonderen Situation zum Ausdruck bringen. Darunter war nämlich das Foto von einem Sprengstoffanschlag in Israel. Die Frage ist, was genau sollen wir denn beten? Wenn man die Situation im Nahen Osten anschaut, wird das ja immer komplizierter, je mehr man davon erfährt. Natürlich, die Gewalt und das Töten sollen aufhören, aber was soll dann konkret geschehen? Hilflos und manchmal auch fassungslos stehen wir davor und sehen keinen rechten Ausweg. Für wen sollen wir beten und was und wie? Und auch da hat man den Eindruck, Gebete von zwei unterschiedlichen Fankurven, in Anführungszeichen, von zwei Interessengemeinschaften, die jeweils ganz, ganz legitime und nachvollziehbare Interessen haben, schließen sich gegenseitig aus. Was bleibt einem denn noch im Blick auf diese und andere Katastrophen und Gräuel in der Welt, als fassungslos zu seufzen, wie Paulus es ausdrückt? Jetzt hilft nur noch beten. Da liegt jemand seit Tagen im Krankenhaus im Koma, das Gehirn ist beschädigt. Sollen wir jetzt Gott bitten, dass er diesen Menschen erlöst? Aber was heißt jetzt erlösen? Dass er endlich sterben darf? Oder dass er wieder aufwacht und künftig ganz auf die Hilfe anderer angewiesen ist? Ich war letzte Woche in der Hospizgruppe zu Gast. Und dort sind wir auf solche Themen gekommen. Was ist denn jetzt besser? Was, wir wissen manchmal wirklich nicht, was wir beten sollen. Und manchmal, da geschieht etwas so Schlimmes, dass es einem schlicht die Sprache verschlägt. Da fällt einem auch das Beten schwer, denn die Not lehrt nicht immer das Beten. Manchmal verhindert die Not auch das Gebet. Das vergeht einem dann. Es bleiben einem die Worte förmlich im Halse stecken. Und was bleibt, ist vielleicht nur noch ein Seufzen. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, schreibt Paulus. Und ich merke, er ist mir darin ganz nahe. Wie bete ich richtig? Wie angemessen? Wie komme ich auch mit meinem Stammeln und meinem oft unkonzentrierten Daherreden eigentlich an die Dimension des unendlichen Gottes heran, an die Heiligkeit Gottes? Wie unheilig sind unsere Gebete im Vergleich zur Heiligkeit Gottes? Mit welchem Recht trete ich eigentlich vor ihn? Wie kann ich mir anmaßen, ihm meine kleinen Anliegen zu nennen? Beten ist nicht selbstverständlich. Und es gibt viele Religionen, die kennen das Gebet nur in fertigen Formeln. Alles andere wäre anmaßend. Und auch weite Teile der Muslime gehen nur in festen Formulierungen mit Gott um. Und ich frage mich, ob sie darin nicht auch etwas Richtiges erkannt haben. Dass wir eben vor Gott auch mit großem Respekt reden sollen. Beten ist nicht selbstverständlich. Wir Menschen denken in Worten und Sätzen, so beten wir auch. Wir formulieren in Gedanken, was wir denken und empfinden. Aber wem es die Sprache verschlägt, weil er nicht weiß, worum er bitten soll, weil er keine rechten Worte findet angesichts der Größe und Unendlichkeit Gottes oder weil er überhaupt nicht mehr reden kann, weil er nicht mehr die Kraft dazu findet und nur noch seufzen kann. Wem es die Sprache verschlägt, weiß auch nicht mehr, was er Gott sagen soll. Er weiß dann nur noch das eine, dass es eigentlich richtig und gut wäre, zu beten, gerade in dieser Schwachheit. Er seufzt und baut darauf, dass Gott ihn versteht und jetzt für ihn das Beste weiß und auch tut. Wer seufzt, hat keine festen Vorstellungen mehr, stellt keine Forderungen, drückt nicht mehr seinen Willen aus, sondern überlässt sich ganz dem Willen Gottes. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das wirkt Gottes Geist in uns. Und womöglich sind gerade das die am unmittelbarsten von Gottes Geist gewirkten Gebete, die ganz kurz ausfallen, die vielleicht tatsächlich nicht mehr sind als ein Seufzen. Ach Herr, du weißt schon. Und wie anders ist das als manche scheinbar vom Heiligen Geist gewirkte endlose Plapperei und endlose Wiederholung, wenn ein Mantra-Gebet abgespult wird und man dann auch noch meint, darin Gott besonders zu beeindrucken. Und ich höre Paulus uns jetzt sagen, schämt euch nicht für eure Sprachlosigkeit und euer Seufzen. Ihr müsst Gott nicht mit wohlgesetzten Worten erklären, was euch bewegt und was ihr wollt. Er sieht in eure Herzen und weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Und das Dritte, der Geist schafft Hoffnung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Selten wird ein Bibelwort so oft zitiert und zugleich aus dem Zusammenhang gerissen wie dieser Satz. Da fällt ein junger Mann durch die Abitursprüfung und schon kommt der vom frommen Onkel der Spruch, alle Dinge dienen dir zum Besten. Meistens merken solche Onkel gar nicht, wie oberflächlich und geradezu zynisch sowas rüberkommen kann. Oder da landet einer im Krankenhaus nach einem schweren Unfall, bekommt die Diagnose, dass er wohl nie wieder laufen kann und der erstbeste wohlmeinende Besucher zitiert Paulus. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Noch so ein Spruch, der schnell dahergesagt wird und ganz selten nur weiterhilft. Natürlich gibt es solche Fälle, wo sich Schicksalsschläge im Nachhinein, übrigens immer erst im Nachhinein, als Segen erweisen. Ich erinnere mich selbst an einen Freund, der zweimal hintereinander den Verlust von bereits zugesagten Arbeitsplätzen verkraften musste und sich dann schließlich schier die Augen rieb, als er wieder erwarten einen sogenannten Traumjob angeboten bekam. Ja, sowas gibt es auch. Aber das andere eben genauso, dass uns eben nicht alles zum Besten dient. Weder im Augenblick noch im Nachhinein. Die befreundete Familie, die ein Kind verloren hat, das war nicht zu ihrem Besten. Und die junge Frau, die an den Falschen geraten war und deshalb eine tiefe Lebensenttäuschung verkraften musste, das war nicht zu ihrem Besten. Das Neue Testament spricht immer wieder davon, dass diese unsere Welt noch nicht das Reich Gottes ist, dass Gott eben noch nicht ungebrochen und uneingeschränkt über uns regiert. Da sind auch ganz andere Kräfte noch am Werk und Mächte und sei es die Macht der Vergeltung, die so stark unsere Fernsehnachrichten bestimmen. Nein, der Heilige Geist macht uns nicht zu frommen Fatalisten, also zu solchen, die alles und jedes achselzuckend hinnehmen und sagen, wer weiß, wozu das gut ist. Wer vom Heiligen Geist regiert wird, muss sich nicht in irgendwelche wilden Interpretationen verstolpern, mit denen er den Riss in dieser Welt kleinreden will. Und ich erinnere mich noch an einen Jugendkreisleiter, der in einer sicher gut gemeinten Andacht die ganze Weltgeschichte mit einem großen Bildteppich verglich, der nur auf der falschen Seite lag. Und er sagte, erst wenn man den Teppich jetzt umdrehen könnte und ihn von Gottes Seite her betrachten würde, dann würde man das schöne Muster erkennen, das sich hinter den scheinbar chaotischen Durcheinander an Fäden auf der anderen Seite steckt. Aber so ist es doch gar nicht. Nicht alles, was uns begegnet, ist von einer höheren Warte betrachtet gut. Nicht alle Dinge dienen dem Besten, wenn man den Satz von Paulus so verstehen will. Paulus denkt gar nicht daran, dass es keine echten Gegenkräfte und zerstörerischen Mächte mehr geben soll und alles bereits von Gott gelenkt wird. Und ich habe schon so unendlich viele fromme Ansprachen gehört, die in diese Richtung gingen. Als ob Gott alles und jedes in unserem Leben steuern würde und alles letztlich von unsichtbarer Hand dirigiert wird, weil es ja doch dem Besten dient. Wenige Sätze nach unserem Bibeltext erklären seine so viel zitierte Aussage. Paulus schreibt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann heißt es wenige Sätze später, ist Gott nämlich für uns? Wer mag dann noch wider uns sein? Wer will uns denn trennen von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und dann kommt jener andere Satz, der in einem Atemzug im Grunde dazugesetzt werden muss. Ich bin nämlich gewiss, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns trennen kann, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jetzt wird es deutlich, wer vom Heiligen Geist geleitet wird, weiß davon, dass diese Wirklichkeit, die oft niederschmetternde Realität in den Krankenhäusern oder auch in den Armenvierteln, genauso wie in den von Krieg und Gewalt beherrschten Orten dieser Erde, dass das nicht das Letzte ist. Gottes Liebe reicht weiter, weil sie tiefer reicht. Es ist die Liebe des Gekreuzigten, der selbst die ganze Zerrissenheit unserer Welt zu spüren bekam. Nichts, aber auch gar nichts kann uns von dieser Liebe mehr trennen. Und damit wird nicht alles schön geredet, was sonst noch passiert. Es wird relativiert. Es wird dorthin gesetzt, wo es hingehört. Als etwas, was dem Zeitlichen, dem Vergänglichen noch unterliegt. Deshalb der Heilige Geist schafft Hoffnung. Alle Dinge werden zum Besten dienen. Denn nichts kann uns vom Besten abbringen. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Das können wir uns nicht selber sagen. Diese Hoffnungsbotschaft muss Gott selbst in uns groß machen. Und das ist womöglich die entscheidende Kraft des Heiligen Geistes. Dass Gott in uns selbst groß wird. Er hilft unserer Schwachheit auf, wie Paulus sagt. Er vertritt uns im Gebet. Er schafft Hoffnung und Lebensgewissheit. Und in diesem Sinne wünsche ich uns schon heute ein gesegnetes Pfingstfest. Amen. Antworten wir darauf mit dem Choral: Nun danket alle Gott.